Meine Frau Jessie, die ist eine Durstperson. Das heißt, sie trinkt den ganzen Tag eigentlich durchweg. Entweder sie trinkt Tee oder sie trinkt Wasser oder sie trinkt selbstgepressten Orangen-Ingwer-Rote-Bete-Saft. Schmeckt ungefähr wie frisch gepflügter Ackerboden. Ernsthaft, wer es mag. Wenn Jessie Durst hat, also wenn sie längere Zeit nichts trinkt, dann ist es so, dass sie leicht reizbar ist, um nicht zu sagen schlecht gelaunt. Also alles noch im grünen Bereich, Schatz, aber das merkt man schon, wenn sie lange nichts getrunken hat. Diese Woche, da hat sich in unserer Küche so eine ganz typische Situation abgespielt. Wir standen in der Küche und Jessie hatte so ein Glas Wasser in der Hand und eine Flasche in der anderen Hand und hat gefragt, Schatz, hast du Durst? Und ich habe gesagt, ja stimmt, du hast recht, vielleicht sollte ich mal wieder was trinken. Ich bin überhaupt keine Durstperson. Während die Jessie am laufenden Band Flüssigkeit zu sich nimmt, ist es bei mir ganz anders. Wenn ich nicht aufpasse, kann es mir passieren, dass ich nach dem Frühstückskaffee einen ganzen Tag lang nichts trinke. Der Kaffee ist Pflichtprogramm, das gehört zu meinen geistlichen Disziplinen, aber danach kann es mir vorkommen, dass ich es einfach vergesse zu trinken und ich dann am Abend ganz ausgetrocknet bin. Und ich spüre diesen Durst, den die Jessie eigentlich ständig spürt, überhaupt gar nicht. Letzte Woche hat der Marc für uns gepredigt zum Text, der dieses Jahr auch die Jahreslosung ist, Offenbarung 21, Vers 6. Da steht, wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Wer Durst hat, bekommt bei Gott Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 21, Vers 6. Und es ist so eine geniale Botschaft, dass Gott tatsächlich uns, die wir nach ihm Durst haben, schenkt, umsonst schenkt, was wir brauchen. Sein Lebenswasser, sein Leben und das gratis. Das ist eine sehr geniale Nachricht, wie ich finde. Es ist eine sehr ermutigende Nachricht. Ich bin froh, dass das 2018 die Jahreslosung ist. Aber die Frage, die ich mir in den letzten Tagen gestellt habe, ist, was ist eigentlich, wenn ich gar keinen Durst habe? Gott verspricht den Durstigen Lebenswasser. Aber was ist, wenn ich überhaupt gar keinen Durst nach Gott habe? Was ist, wenn ich gar keine Leidenschaft für Jesus empfinde? Was ist, wenn ich gar keinen Hunger habe, Jesus zu begegnen? Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Du weißt ganz genau, es gehört zum Leben eines Christen dazu, Gott zu suchen, Gott irgendwie nachzulaufen und ihn seine Gegenwart zu suchen, was auch immer das heißt. Aber du hast auch nicht wirklich Lust drauf und du bist so K.O. abends, dass du einfach dir denkst, okay, das ist so anstrengend, wenn ich jetzt versuche, Gott zu begegnen, ich habe Angst, dass es schief läuft und ich mache es lieber nicht und gucke eher was auf Netflix. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du weißt, dass Gott von dir möchte, dass du ein paar Gewohnheiten oder ein paar Rhythmen in deinem Alltag veränderst. Du weißt es, ja? Aber irgendwie, wenn du darüber nachdenkst, was es dich kosten würde, deinen Alltag zu ändern, deine Gewohnheiten zu ändern, dann spürst du dieses Gefühl, hey, nee, oh, der Preis ist mir zu groß, der Aufwand ist mir zu hoch, die Gefahr, dass es schief läuft, ist zu groß. Und du hast nicht wirklich genug Durst, du hast nicht wirklich genug Leidenschaft für Jesus, du hast nicht genug Hunger nach Gott, um wirklich dich aufzuraffen und ihn zu suchen und wirklich ernst zu machen. Dir fehlt es an Biss, dir fehlt es an Motivation. Wer von euch kennt das Gefühl ab und zu mal? Also ich spreche hier von mir und ein paar Ehrliche heben die Hand hoch, das ist sehr cool. Du willst Gott, aber irgendwie stolperst du immer wieder über deine eigene Trägheit. Jahreslosung schön und gut, aber was, wenn es mir an Durst fehlt, wenn es mir an der Leidenschaft fehlt, es wirklich ernst zu nehmen und ernst zu machen mit Gott? Ich möchte euch ein Zitat vorlesen aus einem Buch, das ich gerade eben als Hörbuch höre. Brennan Manning, Die unbändige Liebe Gottes, kann ich sehr empfehlen. Ist ein tolles Buch, ist auch sehr dünn, das heißt, man liest es auch relativ schnell durch und als Hörbuch geht es eh ratzfatz. Und da schreibt er Folgendes. Es ist eine selten geäußerte Wahrheit, dass viele von uns eine Sehnsucht nach Gott und gleichzeitig eine Abneigung gegen Gott verspüren. Einige von uns suchen ihn und gleichzeitig fliehen sie vor ihm. Wir befolgen vielleicht gewissenhaft die 10 Gebote und lassen nur selten einen Gottesdienst am Sonntagmorgen ausfallen. Aber eine Liebesbeziehung mit Jesus ist einfach nicht unsere Kragenweite. Ich glaube, dass die meisten, die heute Morgen hier sitzen, wissen, ich glaube, dass du und ich, wir wissen, dass Jesus uns einlädt in eine Liebesbeziehung, in eine lebendige Beziehung mit ihm. Aber trotzdem ist es so, dass wir irgendwie nicht uns rantrauen oder denken, hey, wenn ich es nicht schaffe, was ist dann? Und uns kommt dieser Ruf in diese Liebesbeziehung zu groß vor, als wäre es ein zu großer Schuh. Ich glaube, dass viele sich identifizieren können heute Morgen mit dieser Darstellung. Auf der einen Seite suchen wir Gott, wir wollen Gott wirklich haben, und auf der anderen Seite rennen wir von ihm weg. Beides gleichzeitig. Wir sehnen uns nach ihm und wir haben eine Abneigung gegen ihn. Wir wollen mit ihm in Gemeinschaft treten, aber wir wollen auch unsere eigene Private Zone behalten. So, das ist die Frage, die ich mir tatsächlich ganz persönlich auch für dieses Jahr stelle. Wie kann ich mehr Durst entwickeln für Gott? Und auch die Frage, wie kann ich oder was kann ich tun? Gibt es was ich tun kann oder muss es einfach passieren? Gibt es irgendwas, was ich tun kann, um mehr Leidenschaft für Jesus zu erlangen? Und ich möchte euch aus dem Johannesevangelium vorlesen, Kapitel 15, die Verse 4 und 5. Da sagt Jesus Folgendes zu seinen Jüngern: Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15, die Verse 4 und 5. Ohne mich könnt ihr nichts tun, bleibt in mir. Also Jesus hat hier mindestens eine Botschaft, und diese vorrangige Botschaft, die Jesus hier für die Jünger hat, ist: Ihr müsst mit mir verbunden bleiben. Bleibt in mir, mit dem Ausrufezeichen, imperativ gesprochen, eine Herausforderung, aktiv zu sein. Bleibt in mir, bleibt mit mir verbunden. Der vergleicht sich mit einem Weinstock, ihr könnt euch das alle vorstellen hier, Rheinland-Pfalz ist gerade um die Ecke, da gibt es viele Weinberge, und auf diesen Weinbergen stehen Weinstöcke. Das sind einfach solche Minibäume mit so lustig verknubbeltem Holz. Das in der Mitte, das lustig verknubbelte Holz, ist der Weinstock, und der zieht die Nährstoffe aus dem Boden und die Flüssigkeit aus dem Boden und transportiert diese Lebenskraft in die Reben rein, damit die Trauben schön voll werden. Ich habe gerade Bock auf Wein, aber das ist ein anderes Thema. Also er vergleicht sich hier mit dem Weinstock und er sagt: Hey Leute, ihr seid die Reben, und die Reben, die produzieren Frucht, aber die produzieren nur Frucht, wenn die Reben mit dem Weinstock verbunden sind. Die Reben brauchen also diese enge Verbindung mit Jesus oder mit dem Weinstock. Und das ist sein Bild dafür, dass wir als Christen eine super enge Verbindung mit Jesus brauchen. Das ist keine optionale Sahnehäubchen-Heiligkeits-Bonus-Sache obendrauf auf das christliche Leben, sondern das ist die Grundlage, das Fundament, auf dem wir stehen. Wir brauchen die enge Verbindung mit Jesus. Und es gibt überhaupt keine Reben, ich habe zumindest noch keine gesehen, auch nichts davon gehört, die ab und zu mal zum Weinstock fliegen und andocken und dann wieder wegfliegen und sich abdocken. Eine Rebe zeichnet sich dadurch aus, dass sie ganz eng verwachsen ist mit dem Weinstock. Und Jesus argumentiert an der Stelle weiter und sagt: Wenn die Rebe abgeschnitten ist, dann stirbt sie. Sie kann keine Frucht produzieren. Das Einzige, was man mit ihr noch machen kann, ist sie ins Feuer werfen. Also wenn die Rebe abgeschnitten wird, dann kann aus den Trauben nichts Gescheites mehr werden, außer noch so kleine, knittrige, trockene Rosinen. Wer von euch hasst Rosinen so wie ich? Schon ein paar, alles klar. Ja, eine sehr vernünftige Gemeinde, die wir hier haben. Du möchtest nicht getrennt vom Weinstock sein. Wer will schon so ein schrumpeliges, kleines, trockenes Rosinenleben leben? Kein Mensch will das. Was ist der Traum für dich in 2018? Ich träume von einem Rosinendasein. Sag kein Mensch. Deshalb sagt Jesus: Bleibt in mir, entfernt euch nicht von mir, bleibt angedockt. Die Botschaft heute ist relativ simpel. Als Christ bist du zwangsläufig ein Dursttyp oder du bist kein Christ. Jesus sagt: Hey, ihr seid meine Nachfolger, bleibt mit mir eng verwurzelt. Das heißt aber auch, wenn ich in meinem Alltag verspüre, dass ich eigentlich keinen richtigen Durst habe nach ihm, keine richtige Leidenschaft habe für ihn, dass da was schief läuft und dass Jesus mir durch Johannes 15, die Verse 4 und 5 zuruft: Hey, Bleib in mir. Ich glaube, er ruft es auch heute Morgen euch und uns als Gemeinde zu. Die Frage ist, wie macht man das? Angedockt bleiben, dranbleiben an Jesus, in Jesus bleiben. Und wie kann ich gleichzeitig in Jesus sein und er in mir? Das klingt nach einem verwirrenden Knoten. Und die Frage, habe ich darauf Einfluss? Der Marc hat, wie gesagt, letzte Woche von den trügerischen Durstlöschern des Teufels gesprochen. Ich habe Nummer eins mitgebracht, so ein Durstlöscher. Und er hat davon gesprochen, dass dieses Ding überhaupt nicht den Durst stillt und dass der Teufel in unserem Alltag oft so falsche Durstlöscher uns gibt, damit wir nicht an die richtige Quelle gehen. Und ich möchte heute mit euch nicht über diese falschen Durstlöscher sprechen. Vielleicht werde ich einfach als Demonstration meines Durstes nachher das noch hier öffnen, hier oben. Das sehen wir dann. Ich möchte heute mal ein paar von Gottes Durstmachern ansehen mit euch. Was sind die Durstmacher, die Gott uns schenkt? Wie können wir uns neu Durst machen auf Gott? Dinge, die unseren Durst nach Gott anfeuern. Dinge, die unsere Leidenschaft für Gott anfeuern. Ich möchte kurz beten und dann gucken wir uns ein paar an. Herr, wir bitten dich, dass du heute Morgen zu uns sprichst. Und da, wo wir vielleicht Dinge in unserem Leben haben, die letzte Woche adressiert wurden, Dinge, die falsche Durstlöscher sind. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, die rauszuschmeißen aus unserem Leben, rauszuschmeißen aus unserem Alltag, unserem Herzen, unseren Gedanken. Und gleichzeitig bitte ich dich, dass du heute uns diese Durstmacher zeigst und dass du uns hilfst, diese Durstmacher anzuwenden für unseren Alltag. Amen. Durstmacher Nummer eins. Fülle dich mit seinem Wort. Jesus sagt, bleibe in mir und ich in euch. Und ich glaube, der Hauptweg, wie wir in Jesus bleiben können, ist, dass wir den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, zwischen diesen zwei Pappdeckeln hier begegnen. Ich glaube, das ist der Hauptweg, wie wir in ihm bleiben können, indem wir ihn suchen, indem wir die Bibel besser kennenlernen und dadurch den dreieinigen Gott besser kennenlernen. Martin Luther hat Folgendes gesagt: In der Bibel redet Gott selbst mit uns wie ein Mensch mit seinem Freunde. Ich finde es genial. Er hat nicht gesagt, in der Bibel erfahren wir lauter interessante Informationen, die wir anwenden können für unseren Alltag, damit wir schlauer werden, sondern er sagt, in der Bibel redet Gott zu uns wie ein Mensch mit seinem Freunde. Gott spricht zu dir. Was für ein Privileg. Und du musst nicht besonders mystisch sein und nicht eine besonders gute geistliche Antenne haben, um seine Worte zu hören. Du musst ans Regal gehen, dieses Teil rausziehen, einmal kurz draufpusten, dann geht der ganze Staub runter, und aufschlagen. Und auf einmal spricht Gott zu dir. Das ist mega genial, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also beim Bibellesen, da geht es um viel mehr als einfach nur christliche Disziplin und Leseübung. Wenn wir in der Bibel lesen, passiert viel mehr. Gott hat dir dieses Buch gegeben, damit du ihm begegnen kannst, damit du seine Stimme hören kannst, damit du ihn besser kennenlernen kannst und damit du hören kannst, dass er dich liebt. Die Bibel ist viel mehr als einfach nur ein Buch. Die Bibel ist Gottes lebendiges Wort auf weiße Seiten mit schwarzen Buchstaben gedruckt, damit du seine Stimme hören kannst. Lebendige Worte für dein Leben. Wer von euch hat schon mal einen Liebesbrief bekommen in seinem Leben? Oh, gar nicht so viele. Die anderen haben die geschrieben wahrscheinlich. Also, wenn du schon mal einen Liebesbrief bekommen hast, das war schon geil, gell? Schon ziemlich cool. Also, einen Liebesbrief zu bekommen. Ich habe mal in der dritten Klasse einen Liebesbrief bekommen. Der bestand aus einer Zeichnung. Da war Goofy auf einem Pferd gesessen und stand was drunter. Ein, zwei Sätze. Für all die, die schon mal einen Liebesbrief bekommen haben, was habt ihr gemacht, als ihr den bekommen habt? Was habt ihr in den Tagen danach gemacht mit dem Brief? Nochmal gelesen. Wie oft ungefähr? 10.000 Mal, mindestens. Wenn man einen Liebesbrief bekommt, dann empfängt man den nicht einfach so, liest den kurz, oh, okay, schön, und legt ihn zur Seite und denkt sich dann, ich hätte Bock auf Pommes und geht an die Fritteuse und macht sich Pommes. Man sitzt da, man liest es, schlägt es zu, legt es weg und denkt sich, ah, nee, nochmal. Macht es nochmal auf. Und das Coole mit Liebesbriefen ist, die werden nicht langweilig. Die werden immer besser. Und beim dritten Mal lesen merkst du auf einmal, oh, der ist ja auch noch parfümiert, der Brief. Hammer! Adidas, irgendwas, keine Ahnung. Die Bibel ist der ultimative Durstmacher. Und sie ist der längste Liebesbrief, der jemals geschrieben wurde. Und das Coole ist, dass es nicht der Liebesbrief an irgendjemanden ist, sondern es ist Gottes Liebesbrief für dich. In meiner Version hier, gut, wir haben noch Karten mit dabei, die ziehen wir ab. Stichwortverzeichnis zählen wir auch nicht mit. Jetzt sind wir bei ungefähr, na jetzt, Neues Testament hat Neuzählung, egal. Ziemlich viel, viele, viele Seiten Liebesbrief für dich. Und es tut so gut, da drin zu lesen und zu erkennen, hey, diese Worte gelten mir. Ich bin geliebt vom Schöpfer aller Dinge. Ich bin geliebt vom Vater im Himmel. Ich wurde gemacht zu seinem Kind. Wenn ich so Sätze lese in der Bibel wie Epheser 1,5. Von allem Anfang an hat er mich dazu bestimmt, durch Jesus Christus als sein Sohn adoptiert zu werden. Das Wort Sohn ist hier nicht bezogen auf Jesus, es ist bezogen auf mich. Er hat mich von Anbeginn der Zeit bestimmt, durch Jesus Christus als Sohn Gottes akzeptiert zu werden. Und weiter geht's, das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Wenn ich das lese, dann haut mich das um. Ich habe das schon ein paar Mal gelesen. Und immer wenn ich diesen Satz lese im Epheserbrief, dann haut mich das neu um. Es ist wie ein Liebesbrief lesen. Es wird einfach nicht langweilig. Nochmal Luther, die Heilige Schrift ist ein Kräutlein. Je mehr du es reibst, desto mehr duftet es. Geil, oder? Ich finde es einfach gut, oder? Ein super Bild. Die Bibel ist wie ein Kraut und wenn man es zwischen den Fingern zerreibt, je mehr du reibst, desto mehr duftet es. Also je mehr du Gottes Wort reibst, desto mehr wird dein Leben sich füllen mit Gottes Gegenwart, mit Gottes Geruch von mir aus. Auf einmal ist er da und du spürst ihn. Vielleicht fängst du an damit, dass du dieses Kräutlein vor dich hinlegst, anguckst und du riechst überhaupt nichts. Und dann nimmst du es in die Hand und du fängst an, ein bisschen zu reiben und du merkst, oh krass, da passiert was. Ein bisschen mehr reiben. Dann passiert noch mehr. Lies die Bibel als das, was sie ist. Gottes Wort für dich. Lies die Bibel nicht nur zur Information, sondern zur Transformation deines Lebens, deines Herzens, deiner Gedanken, zur Veränderung. Lies die Bibel nicht nur, um einen Haken in deinen Leseplan zu machen, sondern lies sie, um Gott zu begegnen. Je mehr du an diesem Kräutlein reibst, desto mehr wirst du Lust bekommen auf Gott. Erster Durstmacher, zweiter Durstmacher, sprich mit ihm. Ich habe diese Woche auf Facebook einen Satz gelesen, den ich ziemlich gut fand. Wenn Gebet für dich eine Herausforderung ist, dann bist du ein ganz normaler Christ. Aber lass dich nicht vom Satan überzeugen, dass es die Mühe nicht wert ist. Okay? Du bist ein ganz normaler Christ, du bist kein besonders schlechter, schwacher Christ, wenn Gebet für dich eine Herausforderung ist. Der entscheidende Punkt ist einfach, lass dich nicht entmutigen, lass dich nicht vom Teufel überzeugen, dass Gebet es nicht wert ist, das umzusetzen. Habe ich was Lustiges gesagt? Nee? Okay, müsst ihr mir nachher sagen. Bitte? Ah, der Hund hat gepupst, alles klar. Hat geknurrt. Oh, das ist aber nicht gut. jetzt bin ich raus. Also mich persönlich erschrickt es manchmal, wenn ich am Abend feststelle, dass nach meinem Morgengebet ich komplett vergessen habe, mit Jesus zu reden. Der ganze Tag hindurch ist einfach an mir vorbeigeflogen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich passiert euch das auch öfter mal. Paulus fordert dich und mich in Römer 12,12 auf Folgendes zu tun. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Wenn dein Auto über den Fuß fährt, bete trotzdem. Wenn dein Klavier auf den Kopf fällt, bete trotzdem. Wenn die fünfte Folge in der dritten Staffel immer noch so spannend ist, dass du gerne die sechste angucken möchtest, nachts um 12, schalt aus und bete. Keine Serie ist spannend genug, um dich davon abzuhalten, Jesus zu begegnen, mit ihm zu sprechen. Also warum sagt Paulus das? Warum sollen wir uns von nichts abhalten lassen zu beten? Ich sag's euch, weil wenn wir beten, geschehen Wunder. Wenn wir beten, dann hören wir Gottes Stimme. Wenn wir beten, dann begegnen wir ihm. Wenn wir beten, dann verändert es uns in unserem Inneren. Deshalb sollen wir nicht aufhören zu beten und uns von nichts abbringen lassen. Gebet ist Reden mit Gott. Ihn anzusprechen. Was für ein Privileg das ist, dass der allmächtige Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, uns einlädt, zu ihm zu sprechen, ihm Dinge zu sagen, die er eh schon weiß, unsere Bitten, unsere Danksagungen zu bringen, die er eh schon kennt, aber er sagt, hey, ich weiß es zwar, aber ich höre mir es gerne an, weil ich gerne mit dir Zeit verbringe. Sprich mit Gott. Und zwar nicht nur, wenn vielleicht einmal in der Woche dir das einfällt. Für dich und Gott gilt genau das Gleiche wie für jedes menschliche Liebespaar. Wenn du aufhörst zu kommunizieren mit deinem Partner, dann ist diese Beziehung mittelfristig, nicht mal langfristig, sondern mittelfristig schon im Eimer. Wenn du aufhörst zu kommunizieren mit deinem Partner, dann wird was schiefgehen in deiner Beziehung. Deshalb sprich regelmäßig mit Gott, bete ohne Unterlass, bleib online mit Gott. Wenn du unterwegs bist, leg nicht auf in deiner Gottesleitung, sondern bleib online. Sprich mit ihm im Einkaufszentrum, sprich mit ihm an deinem Arbeitsplatz. Und wenn es dir manchmal schwerfällt zu beten, also mir geht es oft so, mir fällt es schwer zu beten und ich weiß oft gar nicht, was ich beten soll. Ich habe zwei Tipps für euch, für euer Gebetsleben. Das erste, was ich total spannend finde, ist, schnapp dir einen kurzen Psalm, lies ihn durch und bete ihn. Nimm diesen Psalm, den David oder ein anderer geschrieben hat, nimm den für dich und sprich den als Gebet. Und einen anderen Tipp, den ich habe, den habe ich euch auf die Plätze gelegt. Nöes. An diesen vier Buchstaben habe ich jahrelang im Auto meine Gebete organisiert, nach diesem Leitfaden. Vier Bibelstellen, das waren vier Stationen in meinem Gebetsleben. Und die haben mir geholfen, einfach mich auf Gott zu fokussieren, wenn ich im Auto fuhr und eine Dreiviertelstunde auf der Autobahn war, jahrelang. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zu gewinnen. Gott, richte mich auf dich aus, weil wenn ich nicht deine Ausrichtung erfahre, dann werde ich heute off track sein, dann werde ich heute den Kurs verlieren. N, Ö, öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Herr, öffne mir die Augen dafür, was du in deinem Wort sagst. Begeistere mich dafür, was geschieht und was ich da sehe und lese. E, einige mein Herz zur Furcht deines Namens. Herr, mein Herz ist so zersplittert über alle möglichen Themenbereiche und alle möglichen Gedanken weg. Bitte nimm diese Splitter und einige mein Herz, damit ich deinen Namen fürchten kann heute, wenn ich vor den Achtklässlern stehe und die absolut verrückt sind. Es, sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in all unseren Tagen. Herr, sättige mich. Schenk mir deine Gnade so voll, damit ich jubeln kann. Wenn du manchmal nicht weißt, was du beten kannst, N-Ö-E-S. Nimm diesen Zettel mit, leg ihn in deine Bibel. Oder wenn du digital arbeitest, leg ihn in deine Bibel-App. Ah, das geht nicht. Und bete das. Nimm dir doch mal vor, das 10 Tage jeden Morgen zu beten als Einstieg in den Tag. Lass dir neue Leidenschaft und neuen Durst schenken, indem du mit Gott sprichst. Ich möchte dich herausfordern, dich heute Morgen zu entscheiden. Ja, ich werde mehr mit Gott sprechen. Und zwar nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern ich möchte, dass das normal in meinem Leben wird, dass ich mehr mit Gott spreche. Nächster Durchlöscher. Stell dich auf die Schultern von Riesen. Alex, du bist ein bisschen größer als ich. Das heißt, wenn jemand das jetzt missversteht, wirst du heute Schulterschmerzen haben. Isaac Newton hat Folgendes gesagt. Wenn ich weiter als andere gesehen habe, dann nur deshalb, weil ich auf den Schultern von Giganten stand. Ich wiederhole das nochmal. Wenn ich weiter als andere gesehen habe, dann nur deshalb, weil ich auf den Schultern von Giganten stand. Finde ich mega cool. Das ist eine der effektivsten Durstlöscher in meinem Alltag, nicht Durstlöscher, Durstmacher in meinem Alltag. Wenn ich mich auf die Schultern von Riesen stelle, um Gott besser erkennen zu können. Momentan, ich lese verschiedene Bücher gerade momentan, und eins davon ist Widerstand und Ergebung von Dietrich Bonhoeffer. Wenn ich Dietrich Bonhoeffers Briefe aus der Haft lese und ich mich auf seine Schultern stelle und gucke, was der für ein Gottesbild hat, was der für ein Gottvertrauen hat und wie der mit seiner Situation umgeht, dann kann ich weiter blicken, als wenn ich nur darüber nachdenke, wie ich die nächste Englischarbeit konzipiere. Wenn ich eine Biografie über Martin Luther, wir Jesse und ich haben uns gerade als Hörbuch die neueste Martin-Luther-Biografie von Eric Metaxas runtergeladen. Wenn ich mir eine Biografie anhöre, vor ein paar Jahren habe ich die Biografie von ihm, also die er geschrieben hat, über Bonhoeffer angehört. Das war absolut der Durstmacher. Ich kann euch das sehr empfehlen. Eric Metaxas, Dietrich Bonhoeffer. Oder das Buch, was ich euch vorhin schon vorgestellt habe. Wenn ich Brennan Mannings Unbändige Liebe Gottes lese und wenn er mir erzählt darüber, wie unbändig und radikal und bedingungslos Gottes Liebe für mich ist, Wenn ich einen Film über das Leben von Charles Spurgeon mir angucke und sehe, was Gott in seinem Leben gemacht hat und wie er gewirkt hat, oder wenn ich mir eine gute Predigt von John Piper über die alles übertreffende Größe und Schönheit Gottes ansehe, dann kriege ich Durst auf den Gott dieser Männer. Es gibt auch tolle Bücher von Frauen, auch tolle Leben von Frauen, mir fielen da jetzt bloß Männer ein, wahrscheinlich weil ich ein Mann bin. Ich kriege Durst darauf. Indem ich mich auf die Schultern dieser Giganten stelle, habe ich einen weiteren Blick und ich bekomme Lust, diesem Gott zu begegnen. Und ich bekomme auf einmal ein Bild dafür, dass vielleicht noch mehr in meinem Leben gehen könnte, als bis jetzt geht, weil im Leben dieser Leute ging auch echt was ab. Ich glaube, dass dieser Durstmacher, dieser Spezielle jetzt, für viele von uns echt Durchbrüche bewirken kann in 2018. Wenn du für dich entscheidest heute Morgen, ich werde gute Biografien mir durchlesen, ich werde mir gute Predigten anhören, ich werde mir ein Hörbuch runterladen fürs Auto. Ich glaube, dass es wirklich Durchbrüche bringen wird für 2018. Entscheide dich heute Morgen, dich mit Inhalten zu füllen, die deinen Durst auf Gott anregen. Weiterer Vorschlag, schreib auf, was du mit ihm erlebst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mein Leiterteam weiß das, meine Schüler wissen das auch. Ich vergesse extrem schnell. Wenn ich was sage, dann vergesse ich das, wenn ich was höre, vergesse ich das sehr schnell. Und selbst tolle Erlebnisse mit Gott, die verblassen bei mir sehr, sehr schnell und es dauert gar nicht lang, bis sie komplett weg sind. Und ich mich gar nicht daran erinnere, ich habe krasse Sachen erlebt mit Gott und vergesse die. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, wenn ich nur einmal was richtig Krasses erleben würde mit Gott, wenn ich nur einmal ein Wunder erleben würde, das würde mir reichen für den Rest meines Lebens, dann sage ich dir, nein, das stimmt nicht. Du kannst das krasseste Wunder erleben und 3 Monate später ist es verblasst und es macht keinen großen Einfluss mehr, hat keinen großen Einfluss mehr auf dein Leben. Psalm 103, Vers 2. Preis den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn du dich daran erinnerst, was er dir Gutes getan hat, dann macht dir das Durst, dann macht es dir Lust auf mehr von ihm, richtig? Es ist viel einfacher, was von ihm zu erwarten, wenn du schon was erlebt hast. Und die beste Hilfe, die ich da kenne, ich weiß nichts Besseres, ist Journaling. Ich möchte dich herausfordern, besorg dir ein leeres Buch und fang an, täglich reinzuschreiben, was dein Gebet ist, was deine Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen sind und was du mit Gott erlebst. Das hier ist mein Journal und das Coole an diesem Journal ist, das ist ein 5-Jahres-Journal. Das heißt, wenn ich jetzt hier aufschlage, 5. Januar, dann steht da, das ist ganz praktisch, steht da immer drüber, Geburtstag Mama. Und dann habe ich hier 5 Zeilen und jede Zeile ist für ein Jahr. Hier ist 2017 der 5. Januar. Und hier ist der 5. Januar 2018. Und das Coole daran ist, dass ich nicht nur an dem Tag aufschreibe, was ich so erlebe und denke, sondern ich kann auch gleichzeitig gucken, was habe ich eigentlich genau vor einem Jahr erlebt. Was war meine Herausforderung vor einem Jahr? Was hat Gott zu mir gesagt? Meistens nicht viel. Was hat Gott getan? Meistens sehr viel. Und das erkenne ich im Rückblick, indem ich dieses Journal führe. Ich kann es euch nur empfehlen, könnt ihr beim Ulrich Holl in der Alpha-Buchhandlung bestellen. Das heißt, Some Lines a Day, einige Zeilen pro Tag. The 5-Year Memory Book. Das ist gar kein Problem, dass Englisch ist, weil innen drin ist er leer. Ja, also kannst Deutsch reinschreiben. Macht es. Vielleicht ist es Zeit für dich, ein Journal zu starten. Vielleicht sagst du, ich bin nicht so der Schreibtyp. Jo, ist mir schnurzegal. Und Gott ist auch egal. Fang das an. Ja, wenn du bis jetzt gehört hast, oh, ich soll in der Bibel lesen, ich bin nicht so der Lesetyp. Total egal. Kein Mensch ist ein Lesetyp. Deswegen gehen wir in die Schule, um lesen zu lernen. Und vielleicht bist du einfach nicht so weit wie der ein oder andere, aber es ist keine Ausrede, es zu lassen. Und wenn du sagst, hey, lesen fällt mir echt schwer, es gibt Hörbücher, es gibt Hörbibeln. Es gibt keine Hörjournals, aber schieb nicht deine Trägheit und deine Charakterschwäche vor als ein Argument, ich bin einfach nicht der Typ dafür. Diese Durstmacher, diese 4 Stück, kann man eigentlich zusammenfassen in so einen Master-Durstmacher. Schenke ihm mehr Zeit. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, ist einfach nur eigentlich, schenke Gott mehr Zeit. Wenn Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch, dann sagt er vor allem, schenkt mir eure Zeit. Wir haben vorhin schon das Beispiel gebracht von einer Liebesbeziehung. Eine Liebesbeziehung braucht Zeit. Wenn ich mir keine Zeit für Jesse nehme, wird sie mich spätestens nach 3 Tagen in den Polizeigriff nehmen und wird mir den Arm hochdrücken und wird mir ins Ohr schreien, ich brauche mehr Zeit. Also ich spreche bildlich. Okay, das macht die nicht wirklich. Aber Männer, ihr wisst, wie Frauen das können, auch ohne Gewaltanwendung. Wenn ein Partner aufhört, die Nähe des anderen zu suchen, dann führt es ziemlich schnell zum Ende der Beziehung. Und dann hören wir diesen Satz, man lebt sich auseinander. Und wir können als Geschöpfe Gottes uns nicht leisten, uns mit Gott auseinanderzuleben. D.A. Carson, toller Theologe aus den USA, schreibt, Menschen treiben nicht in Richtung Heiligkeit. Menschen treiben nicht in Richtung Heiligkeit. Hast du dich schon mal ein paar Tage treiben lassen? Also wenn du Student bist oder Schüler, das ist dein Normalzustand, kennst du das? Hast du dich schon mal treiben lassen? Wenn du dich eine Weile treiben lässt, dann endest du niemals am Ende näher an Gott, ihn besser zu kennen, dass du heiliger lebst und dass du eine bessere Beziehung mit Gott hast. Wenn wir uns treiben lassen, dann niemals in Richtung Heiligkeit, sondern weg von Gott. Wenn du neuen Durst, neue Leidenschaft für Gott erleben möchtest, dann musst du aufhören, dich treiben zu lassen. Sorry. Je mehr Zeit du dir nimmst für Gott, desto besser kann sich Durst und Leidenschaft in deinem Leben entfalten. Und Achtung, versteht mich nicht falsch, ich spreche hier nicht von Leistung. Wir können Gott nicht, so wie wir gerade von dem Polizeigriff gesprochen haben, wir können Gott nicht in den Schwitzkasten nehmen und sagen, okay, ich habe mir jetzt Zeit genommen und jetzt muss das passen. Wir können ihn nicht zwingen, was zu tun, aber es ist eine ganz normale Gesetzmäßigkeit, dass wenn wir ihm Zeit schenken, dass da mehr bei rumkommt, als wenn wir einfach nur durch unser Leben driften. Vielleicht noch ein Bild. Nimm das mit als einen Hauptsatz der Predigt. Wirf den Anker aus. Hör auf, durch deinen Alltag zu treiben, ziellos und planlos, sondern wirf den Anker aus und reserviere dir täglich Zeiten für Gott. Und den Satz habe ich mir relativ bewusst so hingelegt. Der ist genauso gemeint. Reserviere dir täglich Zeiten für Gott. Am besten schon morgens. Den habe ich auch da ganz gezielt hingesetzt, den Satz. Bonhoeffer hat Folgendes geschrieben. Das Gebet in der Frühe entscheidet über den Tag. Vergeudete Zeit, derer wir uns schämen, Versuchungen, denen wir erliegen, haben ihren Grund sehr häufig in der Vernachlässigung des morgendlichen Gebets. Ich lese mal vor, weil ich es total verhunzt habe. Das Gebet in der Frühe entscheidet über den Tag. Vergeudete Zeit, derer wir uns schämen, Versuchungen, denen wir erliegen, haben ihren Grund sehr häufig in der Vernachlässigung des morgendlichen Gebets. Dietrich Bonhoeffer. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich bin halt nicht so der Morgentyp. Das weiß ich, ich auch nicht. Und darf ich euch ein Geheimnis verraten? Keiner wird geboren als Morgentyp. Jeder liebt es, auszuschlafen. Nimm die Aussage, ich bin halt kein Morgentyp, nicht als eine Entschuldigung dafür, dass du morgens Gott keine Zeit einräumst. Der Heilige Geist hat mir einen Eindruck geschenkt diese Woche. Die Lösung auf all die Morgenprobleme. Geh abends eine halbe Stunde früher ins Bett, steh morgens eine halbe Stunde früher auf, das ist gar kein Problem. Diskutiert darüber in eurer Hausgruppe und seid nicht so rebellisch und nehmt es als eine direkte Herausforderung Gottes für dich. Hör auf zu jammern, geh früher ins Bett, steh auf, um Gott die Ehre zu geben und einen Tag mit Gott zu starten. Es gibt nichts Besseres, als den Tag mit Gott zu starten. Die Jessie hat den Wecker auf 5.30 Uhr gestellt, um Zeit mit Gott zu verbringen. Weil Sonntagmorgens ist bei uns stressig, wir haben Kinder, die Eltern wissen das, Frühstück machen, mit dem Hund rausgehen, noch Predigt überarbeiten und so weiter. Man muss früh aufstehen, damit man Zeit für Gott hat, bevor man in den Gottesdienst geht. Jessie hat den Wecker auf 5.30 Uhr gestellt und dann auf 6.30 Uhr. Und zwischendurch hat er immer wieder gesnoozt, so der Wecker. Ich wollte mich bloß nochmal öffentlich beschweren. Mein Wecker hat um 6 Uhr geklingelt Und wenn ich morgens vom Wecker geweckt werde, bin ich müde. Ich bin auch kein Morgentyp. Aber es ist eine Entscheidung, ob ich einfach nur eine halbe Stunde schlafe oder ob ich sage, Gott, ich starte diesen Tag mit dir. Dann setze ich mich auf in meinem Bett. Ich habe 3 Kissen, die lege ich mir dann so hinten an den Rücken. Und entweder ist meine Bibel da, also die Hardcover-Bibel, oder ich schalte mein Handy an und lese in meiner Bible-App. Und es fühlt sich manchmal echt kacke an währenddessen. Also sorry. Es fühlt sich blöd an. Nee, eigentlich kacke. Und ich sitze da morgens im Bett und kämpfe gegen den Schlaf an. Aber ich weiß, es ist gut. Und Gott ehrt das. Und Gott wird daraus etwas machen. Alles, was ich jetzt sage, negiert nicht, was ich gerade eben gesagt habe. Wenn nächsten Sonntag nicht mindestens die Hälfte der Gemeinde müde aussieht, dann bin ich enttäuscht. Okay? Aber man kann Gott nicht nur morgens Zeit schenken. Das ist die beste Sache, die man tun kann, aber man kann es auch zu anderen Zeiten machen, zusätzlich. Wenn du im Stau stehst, dann hör doch mal bitte deine Hörbibel. Wenn du noch keine hast, Ulrich Holl, Alpha Shop, die Luther-Hörbibel für ein paar Euro. Es lohnt sich. Fahr dir Gottes Wort rein, wenn du im Auto fährst. Wenn du im Zug sitzt, dann lies ein gutes Buch, das deinen Glauben stärkt. Wenn du in der Mittagspause Zeit hast, dann schnapp dir dein Smartphone und hör dir eine 35-Minuten-Predigt von einem guten Prediger an. Wenn du nicht weißt, was du mit deinem freien Abend machen sollst, dann zünd dir eine Kerze an, mach Lobpreismusik an, lies in der Bibel, bete. Und wenn du danach noch fit genug bist, dann geh auf Netflix und guck dir eine Serie an, die nicht absolut daneben ist. Ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass Gott zu jedem Einzelnen heute Morgen spricht und sagt, ich fordere dich heraus, nimm dir mehr Zeit mit mir. Fülle dich mit Gottes Wort. Fülle dich mit dem, was ich dir sagen möchte. Sprich mit mir. Stell dich auf die Schultern von Giganten und schreib auf, was du mit mir erlebst, damit du dich erinnern kannst. Jetzt denkst du dir vielleicht, naja, ich weiß nicht, das klingt für mich jetzt alles gar nicht so nach Durst machen, das früher aufstehen, Bibel lesen, beten, Journal schreiben, das klingt für mich eher trocken. Wie soll denn so ein wirklich trockenes Programm mir Durst auf Gott geben? Gestern haben Jesse und ich eine interessante Naturdoku, wir haben bloß reingesetzt, Arte. Wir wollten eigentlich einen Film gucken auf Netflix und ich hatte noch eine E-Mail zu beantworten, haben wir Arte laufen lassen. Und es war interessant, wir haben uns so unterhalten, im Hintergrund lief diese Doku und es war spannend. Da war ein französischer Forscher und der war im Dschungel mit einheimischen Guides, also Führern. Und die liefen so durch den Dschungel und in einer Stelle von der Doku hat einer von diesen Einheimischen auf so einen Ast eingehauen, hat einen Ast abgeschlagen, so ein trockenes Stück, oder es war eine Liane oder irgendwas, so ein trockenes Stück Holz. Und ich denke uns, was ist jetzt? Und dann haut er mit seiner Machete auf dieses Stück Holz, das er abgeschlagen hat, und da kommt ein großer Schwall Trinkwasser raus. Hast du gesehen? Volker, yes, Arte, Tierdokus. Ja, super. Manchmal steckt die Antwort auf unsere Probleme in Dingen, die uns überhaupt nicht attraktiv oder besonders innovativ oder erfolgsversprechend vorkommen. Wenn du eine Weile Christ bist und die Bibel kennst und eine Weile schon bei HDH bist, dann wirst du relativ wenig Neues hören. Weil Gott gesprochen hat. Und er wirkt nicht nur durch immer wieder neue Dinge, sondern er hat uns Dinge geschenkt, die vor 2000 Jahren galten, die vor 4000 Jahren galten und die heute immer noch gelten. Vertrau Gott, dass er dir neuen Durst, neue Leidenschaft schenken kann. Er tut es. Und das möchte ich euch mitgeben. Bitte hört heute Morgen nicht, ja, wenn ich das und das und das und das und das tue, dann bekomme ich das und das und das und das. So Leistungsprinzip. Wenn ich das tue, bekomme ich das. Jesus in Johannes 15, Vers 5, ganz am Ende, sagt eindeutig Folgendes. Bleibt in mir und ich in euch. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und Achtung, ihr könnt keine Frucht bringen ohne mich. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Einzige, was wir tun, wenn wir all diese Dinge tun, beten, Bibel lesen, ihm Zeit schenken mit all diesen Dingen, wir machen uns bereit für Gottes Aktion. Aber dieses Bereitmachen auf das Wirken Gottes, das ist tatsächlich der Imperativ, der in Johannes 15 steht. Bleib in mir. Okay, ich möchte mit einem letzten Gedanken abschließen, der vielleicht der stärkste Durstmacher von allen ist, wenn wir ihn verstehen. Und er ist keine Aufforderung, sondern eine Tatsache. Gott sehnt sich nach dir. Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen oder zugehört, je nachdem, ob du auf der Bühne stehst oder vor der Bühne sitzt, und gemeinsam darüber nachgedacht, wie können wir unsere Sehnsucht für Gott unterstützen, wie können wir unsere Sehnsucht für Gott neu anfeuern. Der krasseste Durstmacher überhaupt ist die Wahrheit, die Erkenntnis, dass Gott sich nach dir sehnt. Dass er nicht einfach da sitzt auf seiner Himmelscouch und darauf wartet, dass du ankommst. Jetzt hat man ein bisschen Sehnsucht nach mir. Nein, sondern Gott offenbart sich in der Bibel als der Gott, der Sehnsucht hat nach seinen Geschöpfen. Johannes 15 steht, bleibt in mir. Da steckt auch drin, dass Jesus Christus sich wünscht, dass wir mit ihm verbunden sind. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass Jesus mit dir zusammen sein will. Der dreieinige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, sehnt sich nach dir. Ich möchte euch zum Abschluss zwei Bibelstellen vorlesen, Bibelverse. Der eine steht in Jesaja 49, Vers 15. Und der ist so krass. Jesaja 49, Vers 15. Kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Kann eine Mutter ihr Baby vergessen? Und dann geht es weiter. Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich, der dreieinige Gott, vergesse dich niemals. Gott sehnt sich nach dir. Krasser als eine Mutter ihr Kind liebt, liebt Gott dich. Zephania 3, 17. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Das ist dein Gott. Das ist die Sehnsucht Gottes für dich. Und das ist ein Zitat von Augustinus. Vor 1600 Jahren hat er Folgendes geschrieben. Der Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Du bist die Sehnsucht Gottes. Er sehnt sich nach dir. Bleib dran an ihm. Bleib dran an diesem Gott. Lass dich neu begeistern von seiner großen Liebe für dich. Herr, wir bitten dich, dass du zu uns sprichst, durch deinen Heiligen Geist jetzt wirkst in uns. Gott, in deinem Wort, in der Bibel steht, dass du sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkst in uns. Ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der keinen Bock hat, dass du das Wollen wirkst, dass du das Wollen in unsere Herzen legst. Schenk uns neue Lust, auf dich Lust zu haben. Schenk uns neuen Durst darauf, durstig nach dir zu sein. Schenk uns Hunger darauf, dir nachzuhungern, dir zu begegnen. C.S. Lewis schreibt, wir sind halbherzige Kreaturen, die mit Trunkenheit, Promiskuität und Ehrgeiz herumspielen, wo uns doch unendliche Freude angeboten wird. Wie ein unverständiges Kind hinausgehen will, um Sandkuchen zu backen, in einer schlammigen Erdmulde, weil es nicht weiß, was es bedeutet, dass man es für einen Ausflug an den Meeresstrand mitnehmen möchte. Wir sind viel zu schnell zufriedenzustellen. Ich möchte uns herausfordern, nicht so schnell zufrieden zu sein. einfach ein kurzes Gebet zu sprechen und zufrieden zu sein. Einfach einen kurzen Abschnitt in der Bibel zu lesen, zufrieden zu sein. Lasst uns streben nach einem Leben in der Einheit mit Gott. Coram Deo, vor dem Angesicht Gottes zu leben, mit Gott zu leben. Nicht einfach nur ein paar Sandkuchen zu bauen im Matsch, sondern das Angebot Gottes ernst zu nehmen, mit ihm ans Meer zu gehen, die Fülle zu erleben.